himmlische Vater. Himmlische Vater, sende uns nun deinen Geist, das in unsere Mitte wirkt. Und lass ein großes Wunder geschehen, dass keiner den Elo sieht und hört, sondern dass sie deinen eingeborenen Sohn sehen. Dass sie Jesus sehen und Jesus hören. Lass sie alles von mir vergessen, Herr. Aber werde du ihnen groß, denn du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Darum bitte ich dich, dass du deinen Sohn Jesus Christus in unsere Mitte verklären wollest und schenke, dass wir alles im Lichte der Ewigkeit sehen, im Lichte deines Wortes, dass diese Stunde dazu dient, dass Ewigkeitsfrucht gebracht wird und bleibende Frucht zu deiner Ehre, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du der allmächtige und alleinige Gott unter allen Nationen. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, durch dass du deinen eingeborenen Sohn für uns dahingabst, dass er bereit war, am Kreuz für uns zu sterben, für uns zu leiden, dass er auferstanden ist und dass wir heute einen auferstandenen, lebendigen Gott dienen können. Amen. Unseren Text finden wir im Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 27. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wie es den Menschen gesetzt ist. Als ich zum Glauben kam, durch einen lutherischen Pfarrer, der auch zum Glauben gekommen ist, als Pfarrer. Das war etwas, das hat das ganze Land bewegt. Was? Ein Pfarrer braucht sich doch nicht zu bekehren. Das gibt es doch nicht. Das hat die Kirchenwelt in Südafrika geschüttelt. Gibt es solches, dass ein ordinierter, lutherischer Pfarrer zum Glauben kommen kann? Natürlich gibt es das, denn auch Martin Luther ist als Priester zum Glauben gekommen. Und der Herr Jesus hat zu dem Nikodemus gesagt, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, wirst du das Himmelreich nicht eingehen. Also, das ist für uns alle. Da hat dieser Pfarrer, als ich zum Glauben gekommen bin, mir gesagt, Erlo, ich will dir einen Tipp geben. Wenn du die Bibel liest und es eine persönliche Sache werden soll, dann nehme deinen Namen und tu den da hinein. Wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dann sag, also hat Gott Erlo geliebt. Auf das alle, die an ihn glauben, auf das, wenn Erlo an ihn glaubt, das ewige Leben haben und nicht ins Verderben gehen. Dass Erlo das ewige Leben hat. Können sich vorstellen, dass dieses Buch mir das teuerste Buch war. Wie ein Raucher mit seinen Zigaretten herumgeht und dann und wann die Zigarette anzündet und oft auch eine Zigarette mit der anderen der Kette rauche, so habe ich mein Neues Testament gehabt, das wie dieses Buch aussah, aber nur etwas größer war als dieses. Und das konnte ich auch in diese Tasche stecken. Und jeden freien Moment, den ich hatte, habe ich die herausgeholt und die gelesen. Die Bibel war das beste Buch, das es gab in der Welt. Süßer als Honig. Unbeschreiblich. Reich ist die Bibel. Und welch ein Reichtum, welch ein Schatz. Aber die nicht lesen, sind sehr, sehr arm. Der Herr Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, auch nicht vom Reichtum. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde kommt. In Erweckungszeiten geht man zurück zur Bibel. Denn dann ist die Bibel das Entscheidende. Und die Bibel ist sozusagen unser Gesetz. Trotzdem, Menschen sagen, wir dürfen nicht gesetzlich werden. Aber das Gesetz ist für die Gesetzlosen. Aber wenn Gott in uns wirkt, dann wird dieses Buch uns sehr kostbar. Sehr, sehr kostbar. Und die Verheißungen in der Bibel und die Warnungen in der Bibel, sein herrliches Buch. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn dieses Buch in den Händen des Satans ist, ist es ein gefährliches Buch. Ein gefährliches Buch. Der Teufel wollte den Herrn Jesus fällen, zu Fall bringen mit dem Wort. Und möge Gott uns davor bewahren, dass mit der Bibel in der Hand wir ins Verderben fahren. Das ist möglich. Nun, wir können manches bezweifeln, aber eine Sache können wir nicht bezweifeln, und dass es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, sei es, wer es wolle. Sterben musst du einmal. Das ist ganz gewiss. Es sei denn, dass die letzte Posaune erschallt, und wir entrückt werden und den Herrn entgegengehen und das Sterbliche überkleidet wird mit dem Unsterblichen. Aber wenn der Herr noch länger ausbleibt, ist es gewiss, das hat Gott bestimmt, dass wir sterben müssen. Und Mose, der Mann Gottes, hat gebetet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich erwähnte den Pfarrer, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Der ging zu einem jüdischen Arzt. Es war ein Ungläubiger, er glaubte nicht an den Messias. Und als der ihn gründlich untersucht hat, sagte er, ich kann euch Christen nicht verstehen. Wenn es ein Volk gibt, das sich fürchtet vor dem Tod, dann seid es ihr Christen. Wenn ihr nur könntet, würdet ihr davon weglaufen. Und ihr sagt, ihr glaubt an den Messias und fürchtet euch vor dem Tod. Wenn ich ein Mittel hätte, sagte er, was den Tod überwindet, würde ich der berühmteste Mann unter den Christen sein. Er sagt, sagen Sie mir aber mal, warum fürchten die Christen sich so vor dem Tod? Sie glauben doch an den Messias. Und trotzdem tun sie alles in ihrem Vermögen, irgendein Mittel zu bekommen, das sie davor behütet. Das sagte nun der Mann. Er sagt, ich habe berühmte Christen, die zu meiner Praxis kommen. Aber er sagt, das kann ich bezeugen. Wenn es Menschen gibt, die sich fürchten vor dem Tod, sind es die Christen. Er sagt, das geht aber nicht in meinen Kopf, denn ihr glaubt ja an den Messias. Aber mit dem Tod müssen wir rechnen. Jeden Tag sind wir einen Schritt näher an den Tod. Aber wer raucht, ist noch näher. Die südafrikanischen, einige südafrikanische Fachärzte haben bestätigt, dass mit jeder Zigarette wird das Leben mit acht Minuten verkürzt. 30 Zigaretten mal 8, 2, 40, 4 Stunden am Tag. Ein Tag und 4 Stunden für einen Raucher näher ans Grab. Aber die Amerikaner, die bestreiten das. Sie sagen, nein, nein, nicht 8 Minuten, 7 Minuten. Gut, dann können wir es auch 7 Minuten machen. Aber Rauschgift und Drogen, nicht 7 oder 8 Minuten, paar Stunden. Und das ist ohne die Jahre des Leidens. Viele Jahre hat der Mensch Atemnot, Emphysem, leidet er. Und im Reader's Digest stand einmal, Rauchen ist schädlich. Das hätten die Pfarrer uns sagen müssen, aber ja, manche haben ihren Mund geschwiegen. Die Ärzte müssen uns das sagen. Und der Reader's Digest sagte, Saufen ist auch schädlich. Wer aber raucht und gebraucht Alkohol, ist das Gift 40 Mal schlimmer. Sichere Tod. Da ist der Mensch nicht mit zufrieden, dass das Grab dort weit weg steht, der bringt es mit Riesenschritten näher. Gott hat es bestimmt, einmal zu sterben. Danach habe das Gericht. Es war ja ein Südafrikaner, der das erste Herzumpflanzung gemacht hat, der Barnard. Tat uns leid, als er nach Amerika ging, weil am gleichen Wochenende wollte er zum Erweckungsgebiet, zu der Mission Kwasisabantu kommen. Er ist ein geplagter Mann. Der hat schon, ich weiß nicht, wenigstens seine dritte Frau. Schlimm, wie die Unsittlichkeit überhand nehmen kann. Und den feinen Männern, klugen Männern, der hat viel erreicht, der ging als Kind barfuß mit zerrissenen Hosen in größter Armut. Aber er und sein Bruder haben es weit gebracht. Aber sind verloren, weil sie nicht den Weg kennen und nicht das Leben haben und auch nicht die wahre Wahrheit. Und dann kam das zusammen. Er hatte schon zugesagt, dass er zu uns käme. Und dann kam Amerika dazwischen. Und dann haben wir uns nicht getroffen. Aber der, die das neue Herz bekommen hat, hat nicht sehr lange nach dem gelebt. Und da musste er sterben. Nun sagt uns die Bibel, dass Gott es bestimmt hat, dass der Mensch einmal stirbt und danach das Gericht. Danach das Gericht. Gott will mit einem jeden von uns ins Gericht gehen. Und er sagt, jedes unnütze Wort, jede Tat werden wir rechtschaffen, wie heißt es auf Deutsch, Recht, Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Jede Tat, es sei gut oder böse, müssen wir damit vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. In Sprüche, da heißt es, du junger Mann, tu, was dir gefällt, genieße dein Leben. Aber eines musst du wissen, dass Gott von dir Rechenschaft fordern wird. Ja, wir können leben, wie wir wollen, tun und lassen, was wir wollen. Gott hat uns die Freiheit geschenkt. Und wir wissen ja, was Freiheit ist und wissen auch, was Demokratie ist. Wir können wählen, was wir wollen. Aber Gott sagt, die Stunde kommt und die Stunde wird schlagen, wo ein jeder vor ihm Rechenschaft ablegen muss. Und dann wird Gott sagen, warum hast du so gelebt? Warum hast du das getan? Wieso hast du das gesagt? Damit müssen wir rechnen. Wenn wir daran denken, werden wir am liebsten Atheisten. Und werden sagen, ach, das gibt es nicht. Es gibt kein Gott. Auf dem Weg nach Genf zu den Versammlungen gab ein Bruder mir in der Schweiz dieses kleine Schriftstück. Letzte Worte großer Männer. Ich hatte das schon mal selbst gelesen, geschrieben von Alexander Seibel. Und da hatte hier etwas Gutes geschrieben. Sehr gut. Es ist gut, wenn wir uns an die letzten Worte dieser Männer denken. Da möchte ich einiges vorlesen. Sir Thomas Scott, der Engländer, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, der sagte auf seinem Sterbebett, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Da haben wir einen Politiker, der sagt, ich meine, es gibt weder Gott noch Hölle. Aber vor dem er starb, erkannte er, dass es beides gibt und dass er verloren war. Und davon können wir lernen. Voltaire, der berühmte Spötter, der Franzose, hat ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas, und das hat kein Afrikaner gesagt, das hat ein Franzose gesagt, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Das war die Krankenschwester. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Die Krankenschwester, die Voltaire gepflegt hat, als er starb, die sagte, nie wieder, auch für das ganze Geld Europas, möchte ich einen Gottlosen sterben sehen. Es war schrecklich. Ein Spötter gewesen. Von Napoleon schrieb Graf Montolon, der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Und so gibt es viele. Der Kaiser Augustus, der sagt, ich habe meine Rolle gut gespielt. Nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Manche können ihr Leben gut spielen. Das können die Schriftgelehrten und Pharisäer am besten. Ein Heuchler zu sein auf Deutsch heißt, um zu Hekten zu schauspielen. Die Sprachen, die klagen doch, wenn man verschiedene Sprachen redet, dann fehlen einem oft die Worte. Ein Heuchler zu heucheln heißt auf Deutsch, Schauspieler zu sein. Und der Kaiser Augustus sagt, ich habe doch meine Rolle gut gespielt. Bei einem ist das Leben nur ein Spiel, nur ein Witz. Aber dann gewöhnlich, wenn das Ende kommt, plötzlich ist es zu spät. Heinrich der Achte, der sagte so, nun ist alles dahin. Reich, Leib und Seele. Und ein anderer sagt, oh meine arme Seele, was wird mit dir, wohin gehst du? Und so sind noch Worte andere großen Männer, was ihre Worte wohl sein werden. Nicht weit von der Missionsstation hatten wir einen südafrikanischen Deutschen. Der war sehr reich. Sehr reich. Und der sagte eines Tages, zu sterben, das ist mir egal. Das ist nicht schlimm. Er sagt, sag mir nur, wie werde ich mich von meinem Reichtum trennen können? Er sagt, das ist mir das Allerschwerste. Zu sterben und von den Würmern gefressen zu werden, das ist gar nichts. Aber wie hinterlasse ich meinen Reichtum? Das war für ihn das Problem. Nun, wir auf der Missionsstation haben viele verschiedene Sachen. Wir haben ein Radio, 20 Stunden am Tag. Viele andere Zweige der Arbeit. Wir haben auch ein geistliches Spital. Ganz einfach und schlicht. Da gibt es keine Ärzte, keine Medikamente, nur Gebet. Aber selten, dass auch Spitäle ihre Kranken mit der Ambulanz oft bringen und sagen, wir können diesen Menschen nicht mehr helfen. Könnt ihr für ihn beten? Die Ärzte, ungläubige Ärzte, die senden ihre Menschen. Manche Ärzte bestätigen dieses, dass seltsam ist, dass Krebskranke mit Gebet viel leichter geheilt werden als ohne Gebet und sich viel schneller erholen mit Gebet. Aber sie selber sind nicht gläubig. Und in ihren Spitälen haben sie nun Räume, wo Gebetsstunden gehalten werden für die Kranken. Mit Gott geht es doch viel besser als ohne Gott. Und wir haben auch dieses Spital, wir sind nicht gegen Medikamente. Wir könnten Bücher darüber schreiben. Wir haben Ärzte als Mitarbeiter. Aber nur an diesem Ort gebrauchen wir es nicht, ein Ort des Gebets. Und dadurch treffe ich auch viele Sterbende. Damit hat der Herr mich gesegnet, dass ich bei vielen Sterbelagen bin. Und sehr oft sagte ich, ach, wenn ich die Menschen doch nur holen könnte, dass die ganze Gemeinde, die ganze Welt das hören will. Wenn ein Mensch stirbt, sieht man die Sache und das Leben in einem ganzen anderen Licht. Und da könnte man Bücher schreiben über den Tod der Menschen. Einige kommen sogar und sagen, ich komme nicht für Heilung, ich möchte aber hier sterben. Aber einige sterben nicht und Gott greift ein und dass die Mediziner das nicht verstehen können. Eine Frau war lange auf ihr Sterbelager, sie war ungläubig und sie sagte den Ihren, die Leute, die Verwandten, sagt, warum stirbt sie nicht? Wochen, Monate lang. Und dann sagt sie, Gott hat mir gezeigt, ich soll zur Missionsstation, was ist Abantu, und mein Leben mit ihm ordnen. Da muss ich hin. Mit meinen Sünden zum Kreuz. Ich muss von meinen Sünden geheilt werden. Und die müssen mir vergeben werden. Und dann brachten sie diese Frau. Sie sagten ihr, du kannst nicht, du bist zu krank. Du bist zu elendig. Du stirbst auf dem Weg. Du sagst, schad nichts, ich muss dahin. Und dann kam sie. Und als sie dort ankam, sagte sie, ich danke Gott, dass ich kommen konnte. Und sie sagt, Gott hat mir gesagt, ich muss mein Leben bereinigen. Ich muss das, was krumm ist, grad machen. Was nicht recht ist, muss recht werden. Sie hat die Stimme, die durch Johannes den Täufer gesprochen hat, gehört. In einer südafrikanischen Wüste. Das hat Gott ihr gezeigt. Und sie sagte, ich möchte ein seelsorgerliches Gespräch haben. Und sie bekam eine Person. Und von Stund an verbesserte sich ihr Zustand. Aber nach einigen Tagen, plötzlich, kam eine tiefe Nacht über sie und wusste nicht ein noch aus. Es war buchstäblich Nacht, 2 Tage, bei hellem Tage. Sie sah, aber sah nichts, nur Finsternis. Und was war geschehen? Sie ist gekommen, hat die Zeit nicht gründlich ausgekauft und ihr Bekenntnis war nur eine halbe Sache. Man kann ja bekennen, dass man den Strick gestohlen hat, aber die Kuh, die am Ende des Stricks ist, die bedeckt man. Einmal war sie in der Seelsorge und nur ein paar Sachen hat sie bekannt. Und wenn man das ganze Leben und Greis geworden ist im Leben der Sünde, dann gibt es viel. Vieles im Leben, was nicht stimmte. Und da riefen sie mich eines Tages und sagten, komm, wir wissen nicht ein noch aus, wir wissen nicht, was sie zu machen. Die ging auf ihren Knien und Händen wie der Stalin, vor dem er starb. Der kommunistische Leiter, Stalin, der sozusagen im Blut derer, die er getötet hat, ersoff. Und das Bein des Tisches erfasst und sagt, vergib mir, vergib mir. Und den Stuhl packt und sagt, vergib mir. Stühle, Sessel und Tische um Vergebung anflehte. Bei dem Tod. Wenn die Kommunisten doch nur daran denken würden, wie ihre Leiter gestorben sind. Die letzten Worte, die geredet haben. Und er soll vor seinem Tod, wenn jemand hineinkam, zuletzt Stalin, konnte nicht sprechen, der wies nur mit dem Finger nach oben. Aber ich sagte, Stalin ist nicht Stalin, sondern, wie hieß der vorige? Lenin, habe ich verwechselt. Stalin, der zeigte mit dem Finger nach oben, Lenin. Der kroch auf den Boden herum. Und diese Frau kroch auch auf den Boden. Und jeder, der hineinkam, fasste sie, ergriff sie und sagte, hilf mir, hilf mir. Ich stürze ins Verderben. Und als ich hineinkam, geschah dasselbe mit mir. Die fasste mich um die Beine und klammerte sich fest. Sagte, du musst zu Jesus beten. Der kann dir helfen. Bete zu ihm. Dann sagte sie, Vater unser, der du bist. Und dann war Schluss. Bete zu Jesus, der ist für dich gestorben. Und wenn deine Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Dann sagte sie, der Vater unser, kam aber nicht weiter. Und so starb sie. So ging sie in die Ewigkeit. Lieben Freunde, die Bibel sagt, suche ihn, wenn er nahe ist. Rufe an, während er hört. Es kann auch mal geschehen, dass der Mann, der Mensch, der sich verstockt, in einer Stunde ruft und Gott schweigt. Furchtbare Sachen sind das, wenn Menschen so in die Ewigkeit hineingehen. Ich habe nun hier ein Zeugnis von einem Arzt. Nicht Arzt, ein Prediger, der in 1928 geboren ist. Dies hat er selbst gegeben, dieses Zeugnis. Sein Name Howard Pittman. Dieser Howard Pittman ist in 1928 geboren. Und dieses Erlebnis hatte er am 9. August. Als er ein junger Mann war, wurde er nach seiner Schulung Polizist. Aber später fühlte er sich gedrungen, um ein Prediger und ein Evangelist zu werden. Er hatte seine Ausbildung und wurde ordiniert. Und war nun ein Verkündiger des Evangeliums. Er besuchte die Gefängnisse, evangelisierte auf den Straßen, nahm sich der armen Kinder an. Gewöhnlich hatte er 30 Kinder in seinem Haus. Er opferte sein ganzes Leben für diese Kinder. Menschen sagten, he's doing a tremendous work. Es ist eine große Arbeit, die er tut. Und er meinte, dass das sein Ruf wäre. Sein göttlicher Beruf. Als er älter wurde, nicht sehr alt, denn er ist jünger als mein leiblicher Bruder, der hier übersetzt hat, fühlte er, dass es politisch bergab ging und dass die Politiker so viele gottlose Gesetze machen. Heute wird ja alles böse legalisiert. Streiten sie für die Homosexuellen, für die Lesbischen, Abtreibung. Wird einfach gesagt, keine Sünde, ist erlaubt. Und er sagte, der einzige Weg aus diesem Durcheinander heraus ist, dass die schlechten Gesetze hinweggetan werden und neue gute Gesetze gemacht werden. Und dann ging er in die Politik. Er stand als Kandidat in seinem Land. 4 Tage. Vor der Wahl, wo er dabei war mit allem Einsatz. 4 Tage vor den Tag der Wahlen. Plötzlich platzte seine Hauptblutader. Er wurde zum Spital gejagt. Er bekam Blutinfusionen reichlich. Aber sein Zustand verbesserte sich nicht. Und dann gleich die Notoperation. Und Und die Ärzte befürchteten, dass er sterben würde. Und ihm schien das auch so, als ob sein Tag gekommen war. Und dann sagen die Ärzte, dann starb er und war 15 Minuten tot. Aber die Ärzte mit ihren modernen Instrumenten haben alles dran gesetzt, um ihn neu zu beleben, zur Wiederbelebung. 15 Minuten lang haben sie mit Fleiß versucht, sein Leben zu retten. Und dann kam er tatsächlich wieder zurück und kam zum Bewusstsein. Und dann, nachdem, zeugte er von dem, was er erlebt hatte. Er sagt, kurz vor seinem Tod hörte er eine wunderbare Stimme, eine liebliche Stimme. Und diese Stimme sagte ihm, du wirst nun sterben. Begebe dich damit zufrieden, entspanne, sterb im Frieden, lass alles gehen. Er sagt, das war solch eine schöne Stimme, solch eine friedvolle Stimme. Und plötzlich erkannte er, dass es der Teufel war, der mit ihm sprach. Ja, Gott sagt, wir sollen unterscheiden. Wenn von Gaben des Heiligen Geistes die Rede ist, sage ich immer, Menschen, betet um Weisheit und Unterscheidung. Das sind zwei Sachen, die wir nötig haben in dieser Zeit. Und wer keine Weisheit hat und keine Unterscheidung, ist in größter Gefahr, um in die Irre zu gehen. Und ins Verderben zu fahren. Weisheit und Unterscheidung. Gibt es hier Lutheraner? Dann wissen Sie gewiss, was Luther erlebt hat. Von dem Erlebnis, als er meinte, er sah einen Mann, der das Evangelium verkündigte. Und er sagt, noch nie in seinem Leben hatte er solch eine klare Botschaft gehört. Aber als er den Mann anschaute, da sagte er, das sieht mir aber seltsam aus, ist das nicht der Teufel? Sagt aber der Teufel, der kann die Wahrheit nicht so verkündigen. Und er kam näher. Und dieser Mann verkündigte die Wahrheit. Er war erstaunt, dass jemand so das Evangelium Jesu Christi, so das Wort, die Wahrheit verkündigen konnte. Und er kam immer näher, immer näher. Und dann sagt er schließlich, ich warte, bis es beendet. Dann kommt sein Schwanz zum Vorschein. Und dann hat der Teufel seine Predigt und Vortrag beendet. Er ging zu ihm. Er sagte, du sag mal, bist du nicht der Teufel? Ja, das bin ich. Wie kannst du denn als Teufel die Wahrheit so klar verkündigen? Und der Teufel sagte ihm, du, weißt du nicht, wenn man die Wahrheit redet ohne Geist, tötet man den Menschen. Wahrheit ohne Geist tötet. Das ist ganz biblisch. Da hat Luther nicht fantasiert. Da hat Gott ihm eine tiefe Wahrheit offenbart. Die Bibel sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und da hat der Mann vor vielen hundert Jahren das Geheimnis erfasst. Es genügt nicht, dass man die Wahrheit verkündigt, wenn man das nicht mit dem Geiste Gottes macht. Man tötet die Menschen. Hier erschien aber der Teufel diesen Mann, diesen Howard Pittman, als ein Engel des Lichts und sagte, sterbe selig in Frieden. Und plötzlich sagte, erkannte er, dies ist der Teufel, der ihm das sagte. Er sagt, als er starb, war es wie ein Vorhang vor ihm. Und da musste er hindurch. Und hinter diesem Vorhang war es pechschwarz, konnte nicht seine Hand einmal sehen. Es war, als ob er in einem dunklen Tunnel war. Aber an der anderen Seite war es das hellste Licht. Und als er durch den Tunnel ging, dreimal erschien ein Wort vor ihm. Und das ist unser Text. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und dann verschwand das Wort. Dann kam es zum zweiten und zum dritten. Er sagte sich, oh, Howard, now's your day. Nun ist dein Tag zu sterben. Er sagt, dann sah einen Weg, der ging ins Verderben, links, rechts, ein Weg in die ewige Seligkeit. Ein Tod, ein Leben. Und er sagt dann plötzlich, in diesem hellen himmlischen Licht, sah er den Herrn Jesus und hörte ihn. Und er sagt, der Herr Jesus sprach. Aber seine Stimme war wie die Stimme vieler Wasser. Wenn Sie in der Offenbarung lesen von der Stimme des Herrn. Es gibt ja einige gewaltige Wasserfälle. Wir haben ja auch die Victoria Falls in Afrika. Da kommt der Dampf hoch und die Schwarzen, die nennen das der Donne, der hört nicht auf. Die Stimme viele Wasser. Und der Herr redete zu ihm und sagte, siehst du und erkennst du, dass dein ganzes Leben umsonst war. Nichtig, hat gar keinen Wert. Du warst nur ein religiöser Mann. Ein Leben in die Kirche am Sonntag, ein Leben predigen auf der Straße, evangelisieren. Aber es war kein wirkliches, brennendes Leben für Jesus, für mich. Sag, meinst du, Howard, dass du in die ewige Seligkeit gehen wirst, als ein Christ, der zu der Gemeinde Laodicea gehört? Dein Leben war lau. Du bist nur ein halber Christ gewesen. Soll ich dich so annehmen? Und er sagt, weißt du, dass da Millionen sind in der Welt, die genau den Weg gehen und das Leben leben, das du lebst? Und die in großer Gefahr sind der ewigen Verdammnis. Und dann sagt er, Herr, du meinst doch nicht mich. Du redest zu mir von anderen. Du zielst dich dieses doch nicht auf mich. Ich bin doch ein wiedergeborener Christ. Ich bin ein echter Prediger des Evangeliums gewesen. Ich habe doch die Armen auf der Straße evangelisiert. Ich habe doch stets und ständig 30 arme Menschen in meinem Haus aufgenommen. Herr, du redest doch nicht zu mir. Ich bin kein laodizeischer Christ, das ist doch nicht für mich. Ich bin ein wahrer Gläubiger. Und er sagt, als er sprach, schwieg der Herr Jesus, war still. Und er rechtfertigte sich vor dem Herrn Jesus und sagt, Herr, vielleicht irrst du dich. Ich bin doch Howard. Vielleicht meinst du, ich bin jemand anders. Du hast mich mit jemand anders verwechselt. Und dann sagte der Herr zu ihm am Ende, weißt du, du hast nicht Gott gedient. Du warst nicht in meinem Dienst. Du selbst warst dein Gott. Du hast dies alles getan für dich selbst. Für deine Ehre, dein Ruhm. Du hast dir selbst gedient. Du hast nicht Gott gedient. Du bist ein Götzendiener. Und dein Götze warst du selber. Du bist deiner eigenen Gedanken gefolgt. Du bist nach deinen Gefühlen gegangen. Du hast gelebt, wie du es dir gewünscht hast. Wie du meintest, dass das Rechte ist. Du warst dein eigener Gott. Und er sagt, die Wahrheit kam ans Licht. Und als er hörte, du warst dein eigener Gott, du hast dir selbst gedient, die Wege, die du gegangen sind, waren nicht die Wege Gottes. Das war dein Eigenbegehren. Das waren deine eigenen Ziele, eigene Wünsche. Und dann kam er zum Leben. Er sagt, denkt euch mal, wenn ich gestorben wäre. Der Teufel, der wollte mich einschläfen. Wie eine Mutter ihr Kind. Sterbe, sagt, ich bin in die Hölle erwacht. Sagt, Gott sei Dank für die Ärzte, die 15 Minuten gerungen haben. Mit dem Tod und mich aus den Klauen des Todes errettet haben durch die Gnade Gottes, sodass ich mich bekehren konnte. Und nun als älterer Mann hat er sich bekehrt und hat gesagt, nicht mehr ich, sondern Christus. Nicht mehr meine Gedanken, nicht mehr meine Überzeugung, nicht mehr meine Wünsche, sondern jetzt geht es um Gott. Wurde die Sache ernst. Wie gnädig war Gott ihm, die Schächegnade. Der Schäche am Kreuz in letzter Stunde war Gott ihm gnädig. Aber wir brauchen nicht auf der letzten Stunde zu warten, wir können das jetzt tun. Es könnte ja jetzt auch unsere letzte Stunde sein. Ist dir gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Man kann ein furchtbares Leben leben, wie der verlorene Sohn im fremden Land, mit den Huren, bis man zu den Schweinen gelangt. Und man kann auch im fernen Lande leben, wie eine, der ehrwürdig ist, der fromm ist, der gut ist, wie dieser Pittman, wie dieser Haut. Sei es nun, wie es wolle, ein jeder soll sich jetzt vor Gott die Frage stellen, bin ich ein echter Christ? Bin ich auf dem ewigen Weg? Bin ich ein Götzendiener oder nicht? Bin ich mein eigen Gott? Das passt gut in der heutigen Zeit. In dieser Zeit des New Ages. In dieser humanistischen Zeit, da ist jeder Mensch sein eigen Gott. Und die Menschheit geht dahin, ohne den lebendigen Gott zu dienen. Und jeder tanzt auf seiner eigenen Pfeife. Aber auch diese Generation wird vor Gott erscheinen müssen. Gott sagt, mach, was du willst, du junger Mann. Aber nachdem musst du ins Gericht kommen. Und dann wird Gott das letzte Wort haben. Als wir in Nassau waren, habe ich unseren Bruder Feni Jägle gefragt, dass er sein Zeugnis gab. Mit 16 Jahren bäumte er sich auf gegen seine Eltern. Wir leben in einer Zeit der Rebellion. Kinder gegen Eltern. Oft Eltern gegen Kinder. Harmoniert nicht. Und sie sind hart gegeneinander gestoßen. Und mit 18 Jahren sagte er seinem Vater: Papa, ich will von dir, von der Bibel, vom Himmel nichts mehr wissen. Ich gehe meine Wege. Und der Vater, der ein Verkündiger des Evangeliums war, der sagte: Ich überliefere dich in die Hände Gottes. Natürlich hatte der Sohn keine Ahnung, was der Vater damit sagen wollte. Und er ging weg. Er schloss sich die Armee an und kam dorthin, wo die Disziplin am schlimmsten war. Er sagte, das war Hölle. Da hat er seinen Vater gedacht. Er sagte, oh, mein alter Vater, da ist es tausendmal leichter als hier. Hier wurde auch gesagt, aufstehen, marschieren, marschen, hin und her. Er sagt, einige haben sich das Leben genommen. Ja, liebe Eltern, erziehen wir uns die Kinder, erziehen wir unsere Kinder so, wie es Gott wohlgefällig ist, dass es ihnen leicht macht, ein Christ zu sein. Und er fuhr mit seinem Motorrad und in ein Unglück. Und von Kopf bis zu den Füßen bei lauter Wunden. Und er sagt, als er da lag und das Blut aus seinem Leibe floss, kam sein ganzes Leben vor ihm. So wie ein Sterbender, wenn er ertrinkt. Die ertrinken, die ersaufen. Plötzlich kommt das Leben. Er sagt, das ganze Leben, seine ganzen Sünden. Aber nicht nur die Sünden, sagt unser Bruder Feni. Er sagt sogar das Gefühl, wenn er etwas gestohlen hatte, überlebte er das Gefühl, wie er gefühlt hat, als er stahl. Und als er sich fürchtete, dass er gefangen wurde. Er erlebte, dass die Sünden kamen nicht nur vor seinen Augen, sondern sogar die Gefühle kamen in ihn auf. Und sein ganzes Leben. Und er sagte, Tod, er fühlte, wie das Blut hinausfloss und wusste, er wird sterben. Und er sagte, Tod kam wie eine giftige Schlange auf ihn los und er konnte sich nicht wehren. Er konnte nichts tun. Er war wie hypnotisiert von dieser Schlange. Er konnte nichts dagegen tun. Freunde, wir reden von diesem. Ein Tag werden sie selbst erleben. Und dann seine Sünden. Und er wusste, dass er mit diesem nicht vor Gott bestehen kann. Und dort schrie er zu Gott. Ein Wort kam zu ihm. Wer des Herrn Name anrufen wird, wird errettet werden. Und er schrie zu Gott und sagte, Gott, errette mich. Der Arzt sagt, wir wollen dich einschläfen. Er wollte auf keinen Fall. Er hatte Angst, dass wenn er einschlief, das wäre der Tod. Das wäre sein sicherer Tod. Und so hat er mit dem Leben gekämpft, gerungen. Er wollte nicht sterben. So wollte er nicht in die Ewigkeit gehen. Davon redet die Bibel, wenn sie sagt, sie starben in ihren Sünden. Und Gott war ihm gnädig. Und heute ist er ein Verkündiger des Evangeliums. Und danken Gott, wenn wir in Frankreich sind, denn übersetzt er für uns. Und Gott erbarmte sich. Und er sagt, Herr, wenn du mein Leben erhältst, das Erste, was ich tun werde, ich gehe zu meinem Vater und sage, Vater, vergib mir. Vater, vergib mir. Er sagt, alles kam im Licht, wie er seinen Vater nicht geirrt hatte, wie er frech war gegen ihn, wie er sich schändlich benommen hatte. Und er sah das in Gottes Licht, im Lichte der Ewigkeit, und sagte: Vater, wenn du mein Leben rettest, Gott im Himmel, wenn du mein Leben rettest, das Erste, ich gehe zu meinem Vater. Und sagte: Vater, ich habe gesündigt. Und Gott war ihm gnädig. Und er konnte zu seinem Vater und sagte: Papa, ich habe gegen dich gesündigt. Man staunte mir über ein Vaterherz. Der umarmte ihn und weinte und sagt: Mein Kind, ich vergib dir gern. Ich vergesse es auch. Vergib du mir auch. Ich habe auch mal Fehler gemacht. Und Vater und Sohn versöhnten sich. Gibt es hier Väter, die nicht versöhnt sind mit ihren Söhnen, und Söhne, die nicht versöhnt sind mit ihren Vätern? Lass das heute noch geschehen, bevor die Sonne untergeht. Sei es Frau, sei es Kinder, Nachbar oder wo. Der Herr Jesus sagt, wenn du zum Altar kommst mit deiner Opfergabe und dann gedenkst du, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, nicht du gegen ihn, er gegen dich, lass die Gabe, geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Gott im Himmel, sagt Jesus Christus, will nichts mit unserer Gabe haben. Nicht mal unseren Lobpreis. Auch keine erhabene Hände, erhobene Hände. Er will auch nicht dein Geld und deine Spenden. Mit dem kannst du ins Verderben fahren. Geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder zuerst. Du bist ihm nicht zum Segen gewesen. Geh hin, bring die Sache in Ordnung. Und wenn du jemand etwas schuldest, siehe zu, dass das geschlichtet wird. Denn du kommst nicht aus dem Gefängnis, bis du dem letzten Helle bezahlt hast und in Ordnung gebracht hast. Das Gericht Gottes spielt nicht. Es ist nicht so wie die Richter dieser Welt. Auch die Richter werden vor den Richter, den gerechten Richter, erscheinen müssen. Und Jesus hat gesagt: Ich werde euch nicht richten, aber das Wort, das ich geredet habe, das wird euch richten am Tage des Gerichts. Schreibe deine Briefe, schreibe deine Bücher, habe wehe dir, wenn eines nicht stimmt. Wehe dir, denn wir werden, wenn wir jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen, wie viel mehr, wenn wir das schwarz auf weiß geschrieben haben. Der Tag kommt gewiss. Leider wissen wir nicht, wann der Tag kommt. Menschen, die es mit dem Herz haben, schon Herzinfarkt haben und was wissen, können es bezeugen, wie plötzlich das kommen kann. Wie eine Mutter, die ein Kind erwartet. Plötzlich unerwartet ist es da. So kommt der Herr auch zu uns. Wie ein Dieb in der Nacht. Bist du bereit? Und ich rufe sie heute auf. Wenn da etwas ist, was in ihrem Leben nicht stimmt. Und wenn es die erste Frau war, wenn sie jetzt die zweite haben. Bringen sie das mit der ersten in Ordnung. Und Jesus Christus, der Richter, geht so weit. Er sagt, wenn du eine Frau ansiehst, ihre zu begehren, hast du schon die Ehe gebrochen. Die Ehe ist schon gebrochen, nur durch das Ansehen und Begehren. Wenn du deinen Bruder Namen nennst, dann hast du ihn schon getötet. Ihr habt gehört, du sollst nicht töten, aber ich sage. Und wenn du sagst, der Bruder ist nicht von oben, er ist von unten, Gott sei Dank, wenn er von unten ist. Aber wenn er nicht von unten ist, dann gehst du nach unten. Also, vor Jesus Christus müssen wir erscheinen. Lieben Freunde, vielleicht ist das erste Mal, dass wir uns heute treffen. Vielleicht schon oft. Es könnte auch das letzte Mal sein. Und dann müssen wir vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Sind Sie dazu bereit? Haben Sie Ihr Leben in Ordnung gemacht? Sind alle Götzen aus Ihrem Leben? Sitzen Sie nicht mehr selber auf dem Thron? geht es jetzt nicht mehr um Sie, sondern um die Hauptsache. Und das ist Jesus Christus. Lebt der in Ihrem Leben? Ist der zu sehen, der zu hören? Ist er der Erste und der Letzte? Lasst uns ablegen alle Heuchelei und allen bösen Schein. Fromm können wir aussehen, wie der Pittman. Aber, wie weit entfernt von Gott, prüfen wir uns mal selbst. Beten wir ernstlich, Herr, erforsche mein Herz. Nehmen wir das Wort Gottes und gebrauchen es als Spiegel. Ist alles bei mir in Ordnung? Rede ich so, wie die Bibel sagt? Lebe ich so, wie die Bibel sagt? Lebe ich so wie Jesus Christus? Bin ich bereit? Israel, schicke dich, deinen Gott zu begegnen. Wehe den, der den Tag des Todes erlebt und hat sich nicht darauf vorbereitet. Wehe, dann ist es zu spät. Jetzt ist es Gnadenzeit. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, du kennst deinen jeden unter uns. Mit Glatze oder ohne Glatze. Jung oder alt. Mit einem Greisenhaupt oder nicht. Oder ein Teenager. Dein Wort gilt uns allen. Männer oder Frauen. Kinder oder Eltern. Verkündiger und Nichtverkündiger des Evangeliums. Der wahre Test liegt vor uns her. Die große Prüfung. Wenn wir vor den großen Thron erscheinen müssen, werden wir dort echt gefunden werden? Wird es heißen, alles klar? Ist das Kleid fleckenlos, ohne Fehl und Runzel? Ist alles in Ordnung gebracht? Herr, du sagst uns, wenn wir zu dir kommen, zu deinem Altar, und dann denken wir daran, da ist etwas, was nicht geschlichtet ist in unserem Leben mit unserem Bruder, sollen wir damit aufhören und uns erst versöhnen und nur danach die Opfergabe, das Opfer bringen und die Gabe. Sonst willst du nichts damit zu tun haben. O Herr, lass diese Worte nicht tote Buchstaben sein, sondern lebendig. Erweckt durch den Heiligen Geist, dass sie das ausrichten in unserem Leben, wozu du sie gesandt hast. Dass der heutige Tag nicht vergebens sei. Amen. Setzen Sie sich. Am Anfang dieser Reise, die ersten Tage, die gingen nicht vorbei. Ich sagte zu eine Mitarbeiter, die Zeit geht so langsam. Aber diese Woche ist nun die letzte Woche, so Gott will, hier in Europa. Nächsten Sonntag von Frankreich können wir durch die Gnade Gottes, wenn wir leben, zurückfliegen nach Südafrika. Jetzt sage ich, es ist so schnell gegangen. Wenn das Leben, ihr Jugendlichen, vor uns liegt, dann sagen wir, ach, das ist eine lange Zeit. Lernt es von uns. Es ist kurze Zeit. Keiner kann zu früh dem Herrn Jesus dienen und sich für ihn entscheiden. Keiner zu früh. Wir sagten 2 Tage hier, die 2 Tage sind jetzt schon vorbei. Ehe wir wissen, was geschehen ist, ist unser Leben auch dahin. Sind wir bereit?